ARD.
Man kann Spiele verlieren, man kann auch ein Derby verlieren, aber nicht auf die Art und Weise, wie wir es am Samstag gegen den KSC im Grunde getan haben. Im Inneren von mir, da brodelt es dann auch. Niederlagen kann ich akzeptieren, weil ich weiß, dass das im Fußball und im Sport dazugehört. Nur die Art und Weise ist entscheidend. Und deswegen konnte ich diese Niederlage überhaupt nicht akzeptieren und habe für jede Kritik, auch für die ein oder andere stärkere Beschimpfung, habe ich Verständnis. Es macht mir nach wie vor wahnsinnig viel Spaß, eben auch mit diesen Dingen umzugehen, wo der Wind von vorne kommt. Denn aus dieser misslichen Lage herauszukommen, das ist Ansporn, ganz, ganz großer Ansporn für mich mit dem Trainerteam und mit der Mannschaft, das so umzusetzen, dass am Ende alle zufrieden sind.
Nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Und da sind wir wieder, nur der FCK, der Podcast von SWR Sport im Studio in Kaiserslautern. Sebastian Zobel, hallo.
Servus und hallo.
Und wir freuen uns sehr auf den Trainer des ersten FC Kaiserslautern. Herzlich willkommen, Friedhelm Funkel, hallo.
Ja, danke schön, einen schönen guten Tag.
Friedhelm Funkel, Sie sind seit 2 Spielen beim ersten FC Kaiserslautern als Trainer, 1:1 in Nürnberg und dann der vergangene Samstag das Derby 0:4 zu Hause auf dem Betzenberg gegen den Karlsruher SC. Haben Sie das als Trainer mittlerweile verarbeitet?
Ja, Sie müssen das als Trainer verarbeiten, weil ja auch neue Aufgaben wieder anstehen. Aber das war nicht leicht. Es gibt immer wieder Spiele in der Karriere als Trainer, die schwer zu verarbeiten sind. Und da habe ich einige schon erlebt. Und das am Samstag war natürlich so ein Spiel, weil wir vor allen Dingen von der Leistung in der zweiten Halbzeit alle enttäuscht waren. Ja, die Fans waren enttäuscht, die waren auch ein Stück weit verärgert. Das kann ich 100% nachvollziehen. Wir waren verärgert, wir waren enttäuscht. Und dann braucht man schon 2-3 Tage, um das zu verarbeiten. Aber dann muss es auch wieder nach vorne gehen. Dann geht der Blick wieder nach vorne. Da muss man versuchen, die Mannschaft wieder aufzubauen. Und das haben wir gemacht. Wir haben das Training ein bisschen intensiviert, weil ich glaube, dass wir mehr Dinge auf dem Platz umsetzen müssen, die auch mit der Körperlichkeit zu tun haben. Da haben wir dran gearbeitet. Zweikämpfe, Laufvermögen, Positionsspiel und. Und das müssen wir am Samstag in Rostock natürlich besser machen. Das kann man besser machen. Das habe ich auch schon oft genug erlebt. Und da arbeiten wir mit der Mannschaft drauf hin.
Wir wollen in erster Linie natürlich auch vorausschauen, aber bleiben noch so ein bisschen an dem Spiel. Denn es gibt natürlich und es gab natürlich Reaktionen, nicht nur von Fans und dem Kapitän, den hören wir gleich, sondern auch vom Geschäftsführer Sebastian.
Genau, Thomas Hengen hat sich am Samstag wie folgt geäußert.
Druck ist immer relativ, es ist ein Fußballspiel, wir haben zu Hause ein Derby und dann ist das so in der Form dann schon erschreckend, wie wir uns dann ergeben. Ist nicht zu erklären in der Form, also auch erste Hälfte schon teilweise die Körpersprache, wir haben halt auch 4-5 Spieler, die nicht an ihre normale Leistung rangekommen sind, sondern eher noch nicht mal an die 50%, ist dann zu wenig, ganz klar. Und vielleicht hemmt den ein oder andere dieser Druck, aber wir sind im Profibereich, wir sind im Leistungsbereich, da muss man mit klarkommen. Der Friedhelm wird die Analyse, die knallharte Analyse machen müssen, das wird auch wehtun.
Wie weh hat denn diese Analyse getan?
Ja, da müssen Sie ja eigentlich die Spieler fragen. Ne? Es ist so, dass ich trotz aller Emotionalität dann in der Analyse natürlich auch sachlich bleibe. Es gibt keine Beleidigungen oder sonst irgendwas. Aber wir haben das schon aufgezeigt, was wir falsch gemacht haben. Vor allen Dingen bei den Gegentoren, dass wir dort einfach nicht diese Körperlichkeit gezeigt haben, um die Gegentore zu verhindern. Wir haben uns zu leicht ausspielen lassen bei den Gegentoren. Das haben wir gezeigt, das haben wir angesprochen. Ich habe mit den Spielern auch das eine oder andere unter 4 Augen besprochen. Und wir müssen ja, für uns geht's ja weiter. Ich kann die Enttäuschung absolut verstehen. Und auch was Thomas gesagt hat in einem Derby, dass das nicht vorkommen kann, das ist auch richtig. Aber es kommt nun mal vor. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass ich sowas erlebt habe. Es ist immer bitter, es ist immer schmerzhaft, aber das Spiel geht weiter und man muss als Trainer dann auch weiter vorausschauen. Und die Spieler haben dann schon etwas mehr machen müssen im Laufe der Woche, weil eben dieses Läuferische und Körperliche ein Stück weit gefehlt hat. Und das sind Dinge, wo ein Trainer darauf reagieren muss. Wenn er das Gefühl hat, da ist ein bisschen oder teilweise auch in der zweiten Halbzeit, erste Halbzeit haben die Jungs das gespielt, was ich vorgegeben habe, muss ich ganz klar sagen. Ein Stück zu wenig in der Offensive, aber wir wollten tief stehen, wir wollten kompakt stehen und wollten dann aber auch nach vorne spielen. Das ist uns nicht gelungen. Hinten haben wir gut gestanden. In der zweiten Halbzeit ist genau das passiert, was nicht passieren darf, dass wir nach dem Rückstand zu früh die Ordnung verloren haben. Die Jungs wollten einfach so schnell wie möglich den Ausgleich erzielen und das ist in der Regel falsch. Man hat nach einem Gegentor in der 47. Minute noch 42, 43, vielleicht 45 Minuten mit Nachspielzeit Zeit, den Ausgleich zu erzielen oder den Siegtreffer zu erzielen. Wenn man dann mal 2-0 zurücliegt, biegt man das ein oder andere Mal so Spiele um, aber in der Regel nicht. Und das haben die Jungs nicht gut gemacht. Dann hat man ein Stück weit die Köpfe hängen lassen. Man hat nicht mehr ins Spiel, in den Kampf zurückgefunden. Und das ist das, was ich der Mannschaft letztendlich auch vorgeworfen habe, was viele der Mannschaft vorgeworfen haben, was auch richtig war. Und das wollen wir im Grunde nicht mehr sehen. Man kann Spiele verlieren, man kann auch ein Derby verlieren, aber nicht auf die Art und Weise, wie wir es am Samstag gegen den KSC im Grunde getan haben. Und damit war am Montag im Grunde für mich auch Schluss, zurückzugucken, sondern da geht's nur noch nach vorne, die Jungs aufzubauen, das einzufordern, was die Jungs am Samstag in Rostock auf den Platz bringen müssen. Und das haben wir auch gestern im Training sehr, sehr intensiv gemacht.
Wir wollen noch mal kurz den Kapitän hören, den Sie auch aus Düsseldorfer Zeit noch sehr gut kennen, Jean Zimmer.
Wir sind selbst enttäuscht, aber im Endeffekt, glaube ich, haben auch die Fans ein feines Gespür dafür. Von daher hoffe ich drauf, dass wir auf die Unterstützung in Rostock zählen können und davon gehe ich auch stark aus. Eine gewisse Lockerheit auch in diesen Druckphasen würde uns gut tun, aber das kommt eben auch nur mit einem Erfolgserlebnis und das sollte schnellstmöglich passieren.
Da hat er, glaube ich, was Richtiges gesagt. Eine gewisse Lockerheit würde gut tun, aber dazu braucht es mal wieder dieses Erfolgserlebnis. Aus Ihrer Erfahrung ist das wahrscheinlich leicht gesagt, aber viel schwerer getan.
Ja, das ist natürlich leicht gesagt. Eine gewisse Lockerheit gehört dazu. Er hat nicht Unrecht. Aber jetzt ist in erster Linie hohe Konzentration gefordert. Ja? Sich konzentrieren auf den Job, auf den Fußball, auf die Situation. Ja? Wir alle wollen in der zweiten Liga bleiben und darum geht's. Und das haben in den letzten Wochen die Spiele eben auch gezeigt, dass es um den Klassenerhalt geht. Und da ist es durchaus denkbar, dass es bis zum letzten Spiel gehen kann. Das kann man nie ausschließen. Wenn man in der Tabelle unten steht, ist das das Ziel, was man haben muss. Und eine gewisse Lockerheit, ja. Aber mit der notwendigen Einstellung eben auch, sich zu 100% auf den Fußball zu konzentrieren. Alles andere, ja, was da störend wirken kann, muss man weglassen. Ne? Man muss seine Freizeitaktivitäten vielleicht etwas minimieren, um sich auf diese Aufgabe zu 100% zu konzentrieren. Und man kann in einer Phase, wo es sportlich, unabhängig von diesem Ergebnis, wo es sportlich seit Wochen nicht richtig läuft, kann man nicht den Alltag so leben, wie es vielleicht normal der Fall ist. Man muss sich mehr Gedanken machen, man muss sich mehr mit dem Mitspieler austauschen, man muss das Gespräch mit dem Trainer suchen und so weiter, um diese Situation zu verändern. Und das ist das, was in der jetzigen Phase auch ganz wichtig ist. Diese jungen Leute, die unterschätzen das manchmal. Deswegen bin ich immer und bin auch immer bereit, diese Dinge anzusprechen, auch wenn man sich da wiederholt. Macht überhaupt nichts. Je öfter ich was höre, desto eher präge ich mir das möglicherweise ein. Und das ist die Aufgabe vom gesamten Trainerteam. Ja, ich habe ein sehr, sehr gutes Trainerteam an meiner Seite. Da bin ich hochzufrieden mit und wir alle zusammen müssen das jetzt in die richtige Richtung lenken.
Ich finde, was man Ihnen anmerkt, das hat man auch am Samstag direkt danach gemerkt, wahrscheinlich bringt es auch die Erfahrung mit. Sie waren jetzt natürlich sicherlich nicht zufrieden mit dem Spiel, aber Sie waren trotzdem noch relativ gelassen. Also es hat sie nicht aus der Ruhe gebracht und man merkt schon, dass sie auch weiterhin optimistisch sind. Da gab es auch einige Fragen der Fans, gerade zu dem Thema. Auch wieder vielen Dank an alle, die Fragen geschickt haben über XCOM und über unseren Newsletter. Und viele Fragen zum Beispiel wie Jürgen Bleistein. Mich würde interessieren, woher Herr Funkel seinen Optimismus nimmt vor dem Hintergrund der Leistung im Derby gegen den KSC, dass der FCK die Klasse hält.
Ja, man darf sich von einem Spiel, ob das gut läuft oder schlecht wie am Freitag, nicht blenden lassen. Und man darf den Glauben an die Mannschaft einfach nicht verlieren, weil man ja auch davon überzeugt ist, sonst hätte man die Aufgabe nicht angenommen, dass man mit dieser Mannschaft den Klassenerhalt schaffen kann. Vielleicht erst am letzten Spieltag, das weiß ich nicht. Vielleicht erst in der Relegation. All das gehört dazu. Habe ich einige Male schon durchlebt. Und ich kenne die Spieler mittlerweile immer besser. Das ist ja auch ganz klar. Ich bin jetzt knapp 14 Tage hier, oder heute genau 14 Tage hier. Und man sieht bei dem einen oder anderen, da fehlt's vielleicht, das ist gut, das muss besser werden. Da spricht man drüber, man trainiert diese Dinge. Und als Trainer, und da haben Sie recht, da ist natürlich, wie im normalen Leben auch, die Lebenserfahrung ist einfach unersetzlich. Und wenn man gewisse Situationen schon erlebt hat, und glauben Sie mir, ich habe auch schon deutlich höhere Spiele wie 0-4 verloren, 0-9, 1-7, 1-8 und so weiter, da ist man auch am Boden zerstört. Ja, ich war auch, wenn das so rüberkam, dass ich gelassen war, oder so gelassen war ich gar nicht, weil ich habe mich auch geärgert. Ich habe auch 2 Tage nicht gut geschlafen. Also ist nicht so, dass ich das aus den Schuhen kippe oder sonst irgendwas. Das macht was mit mir. Ich finde es gut, dass man mir das nicht hundertprozentig anmerkt. Aber glauben Sie mir, im Inneren von mir, da brodelt es dann auch. Ne? Ich kann das ja auch schlecht akzeptieren. Niederlagen kann ich akzeptieren, weil ich weiß, dass das im Fußball und im Sport dazugehört. Nur die Art und Weise ist entscheidend. Und deswegen konnte ich diese Niederlage überhaupt nicht akzeptieren und habe für jede Kritik, auch für die ein oder andere stärkere Beschimpfung, hab ich Verständnis, wenn es nicht unterhalb der Gürtellinie geht.
Ne? Da ist sicher auch eine Anspielung drauf, dass ja einige Fans nach dem Spiel dann auch in den Innenraum gekommen sind. Und genau. Das lief aber alles, das muss man sagen, das sind natürlich ungewohnte Bilder. Normalerweise hat man sowas nicht, aber es war klar, das war jetzt nicht irgendwie, weil die da den Platz stürmen wollten, sondern die haben halt den Austausch mit der Mannschaft gesucht und das lief dann im Großen und Ganzen. Da waren sicherlich nicht nur nette Worte dabei, aber das lief wahrscheinlich im Großen und Ganzen trotzdem.
Aber das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung und die Spieler haben sich ja da auch gestellt und haben da auch, ich würde fast sagen, heißblütig diskutiert. Das gehört dazu nach so einem Spiel. Und das war wiederum das Positive, dass die Jungs sich da eben auch gestellt haben. Und dass dann die Zuschauer, die Fans in den Innenraum kommen, wenn das dann so geordnet abläuft, wie das da abgelaufen ist, dann ist da überhaupt nichts gegen einzuwenden.
Ich möchte da eine Parallele ganz kurz ziehen. 2008 unter Milan Sašić. Der hat die Mannschaft damals auch mal in die Kurve sogar aktiv geschickt als Trainer und die mussten sich dann da einiges anhören. Das war nochmal ein bisschen anders als jetzt, aber vielleicht ist das ja auch nochmal so ein, gibt das auch nochmal so einen gewissen Schwung jetzt.
Wir haben ein paar Fanstimmen auch nochmal eingesammelt, die möchte ich gerne nochmal kurz einspielen.
Es geht hier nicht, dass wir irgendwo im Mittelfeld sind, wir sind ganz hinten. Und es geht um den Abstieg und das will keiner von uns.
Mannschaft muss es einfach reisen, ja. Der bringt überhaupt nichts zusammen eben. Die Abwehr ist gerade schlecht. Das Mittelfeld bringt es nicht hin. Der Sturm hat man gar nicht gesehen.
Die Mannschaft hat für mich so ein bisschen einen toten Eindruck heute erweckt, leider Gottes. Erwartungsmäßig war da eigentlich eher so auf das Thema Einsatzwille. Das habe ich euch so ein bisschen vermisst. Von daher so Derby, ja, tut weh.
Die Fans machen sich Sorgen. Den Eindruck habe ich. Und das ist ja auch typisch für Traditionsclubs, dass die Fans tatsächlich sich wirklich Sorgen machen um ihren Verein.
Ja, das ist so. Das müssen sie sich im Moment auch machen. Ich will ja auch überhaupt nichts schönreden. Ja, das hat jetzt das Ergebnis und in den letzten Wochen und Monaten oder in den letzten Wochen die Ergebnisse haben das ja gezeigt. Das ist doch auch was Positives, dass die Fans sich Sorgen machen. Wenn ihnen der Verein, die Mannschaft egal wäre, das wäre schlimm. Und das müssen wir als Mannschaft, als Trainerteam eben auch dann wahrnehmen und uns Gedanken darüber machen. Das ist ja das, was ich eben gesagt habe, dass die Spieler sich jetzt anschauen andere Gedanken machen müssen, als wenn man im gesicherten Mittelfeld oder oben steht. Dann kann man die eine oder andere Aktivität vielleicht anders machen. Da kann man vielleicht auch 3-4 Mal die Woche essen gehen. Jetzt ist nicht der Zeitpunkt dafür da.
Wie wichtig sind in dem Fall erfahrene Spieler? Sie sprechen von Ihrer Erfahrung als Trainer. Wie wichtig sind erfahrene Spieler auf dem Platz in so einer Situation?
Ja, Erfahrung, ich habe es ja eben gesagt, ist immer wichtig. Und wenn man dann schon jenseits der 30, aber um die 30 ist, dann hat man auch gewisse Situationen schon durchlebt, vielleicht sogar hier in dem eigenen Verein. Und dann muss man vorne weggehen und dann muss man eben auch mal auf den Tisch hauen. Ich glaube, dass die Mannschaft insgesamt gesehen sehr lieb ist, sehr brav ist, sehr gut miteinander umgeht. Das ist im Moment auch nicht der Idealfall. Es muss auch mal in der Kabine rauschen, es muss auch mal jemand auf den Tisch hauen, damit sich da das Gesamtbild ein wenig verändert, dass wir aggressiver werden und so weiter. Auch im Training. Gestern im Training ging es schon ganz schön zur Sache. Da ist der ein oder andere auch mal liegen geblieben. Das war früher gang und gäbe. Zu meiner aktiven Zeit hier, wenn du da im Training mit Hans-Peter Briegel, Günther Neuers, Hans-Werner Melzer oder Wolle Wolf in den Zweikampf kamst, da musstest du froh sein, wenn du weiter trainieren konntest. Ganz so schlimm soll es heutzutage nicht zur Sache gehen, aber auf jeden Fall muss mehr Aktivität, mehr Körperlichkeit in unser Spiel, es muss eine andere Ausstrahlung zu sehen sein und das müssen die Spieler dann letztendlich alleine machen. Wir können das vorgeben, wir können das immer wieder einfordern, das machen wir auch, weil ich selber weiß, wie wichtig das ist, aber unterm Strich muss der Spieler das selber ausstrahlen.
Haben Sie denn diese Spieler im Kader jetzt gesehen, die das können oder die in der Lage sind, genau das umzusetzen?
Ja, ich habe ja eben gesagt, dass ich noch in der Findungsphase bin und dass wir noch nicht so viele Trainingseinheiten auf dem Platz gehabt haben. Die Frage kann ich Ihnen im Moment, und da bin ich ganz ehrlich, noch nicht zu 100% beantworten. Mhm. Da muss ich noch das ein oder andere Verhalten auf dem Trainingsplatz und auf dem Spielfeld erleben. Gegen den KSC habe ich keinen Führungsspieler auf dem Platz gesehen. Das muss man ganz klar sagen. Ja, in Nürnberg war das anders. Da habe ich den einen oder anderen gesehen, der Dinge vorgegeben hat, der eine gewisse Körperlichkeit gezeigt hat, der auch mal einen Ballgewinn gehabt hat, den Gegner attackiert hat und den Ball gewonnen hat. Am Samstag haben wir alle Bälle verloren. Ja, vor dem 1-0 von Tetschi gewinnt Bobo Tomiak den Ball, spielt den quer zu Ragnar, der zu Kenny Redondo und der spielt den durch den 16er. Wir machen das 1-0. Das will ich öfter sehen. Diese Körperlichkeit und dann dieses Umsetzen nach vorne, dieses Tore erzielen, das war in der ersten Halbzeit auch überhaupt nicht zu sehen. Und in der zweiten Halbzeit ging dann auch noch die defensive Stabilität verloren. Wenn das eintritt, kannst du kein Spiel gewinnen. Und da bin ich wirklich noch in der Findungsphase zu sehen, wem kannst du mehr Macht ist ein komisches Wort, Verantwortung auf den Platz auch übertragen, ohne dass er da möglicherweise zu viel drüber nachdenkt, dass seine eigene Leistung dadurch vielleicht negativ beeinflusst wird. Das geht alles nicht ganz so schnell. Viele Dinge habe ich mir schon natürlich angeeignet, Notizen gemacht und auch gemacht. Aber um diese Frage 100% zu beantworten, das kann ich noch nicht.
Was ich gut finde, ist tatsächlich die Ehrlichkeit, mit der Sie rangehen. Das war bei Ihrer Vorstellung schon so, dass Sie gesagt haben, so ganz genau wissen Sie noch gar nicht, wie Sie was machen wollen. Sie sagen jetzt, Sie wissen auch noch nicht so ganz, ne, wie es mit den Typen ist in der Mannschaft, ob man die richtigen Typen hat. Sie haben auch jetzt eine Sache schon angesprochen, die von den Fans auch ganz oft kam, das Thema Körpersprache, wie gibt man sich auf dem Platz. Es kam auch eine Frage, die haben Sie jetzt quasi schon beantwortet, von Markus Dörr, der auch gefragt hat, sind die Spieler zu ruhig? Ich glaube, das haben Sie jetzt gerade sehr eindeutig beantwortet mit ja. Es gab noch viele, viele weitere Fanfragen. Wir werden bei weitem nicht zu allen kommen. Es gab ganz, ganz viele. Vielen Dank nochmal an alle. Aber eine, die auch passend zum Thema ist, ist folgende.
Es ist nicht zu übersehen, dass vor allem in der Winterpause Unruhe in den Kader gekommen ist. Aus der zuvor homogenen Mannschaft wurde eine Truppe aus Einzelkämpfern. Wie bekommt man das wieder aus den Köpfen raus? Selbst mein persönlicher Lieblingsspieler, wobei ich mich mit Lieblingsspieler an und für sich schwer tue, Marlon Ritter schlägt nicht mehr so gute Ecken. Wie noch vor der Winterpause. Was ist da los?
Das war Matthias aus Siegburg.
Ja, ich meine, wenn in der Winterpause 5 oder 6 Spieler sind, glaube ich, gekommen, das ist ungewöhnlich für das Transferfenster im Winter. Das zeigt, dass man gewisse Schwachstellen erkannt hat und versucht, das eben mit neuen Spielern wieder positiv herzustellen, gleichzustellen. Dass das natürlich am Anfang, und so weit sind wir ja nach der Winterpause noch gar nicht, dass die Mannschaft sich da erst finden muss, das ist ein ganz normaler Vorgang. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es in der Mannschaft nicht stimmt, weil auf dem Trainingsplatz und wie gesagt, ich habe meine Augen und meine Ohren 24 Stunden geht nicht, aber 15 Stunden am Tag offen. Sehe auch viele Dinge, wenn ich nur irgendwo vorbeigehe und registriere das dann in meinem Hinterkopf, sehe, dass dort in unterschiedlichen Zusammenstellungen die Spieler auf den Trainingsplatz kommen. Es kommen nicht immer die gleichen zum Trainingsplatz, dass man sich da auch unterhält, dass es in der Kabine ordentlich zugeht, dass dort auch miteinander gesprochen wird. Das glaube ich schon. Dass insgesamt die Stimmung, wenn man Spiele verliert, nicht so positiv ist, als wenn man permanent Spiele gewinnt. Ich glaube, das ist ein ganz normaler Vorgang. Aber es ist keine schlechte Stimmung in der Mannschaft und es ist keine Negativstimmung in der Mannschaft von mir aus zu spüren.
Wie offen ist denn eigentlich der Konkurrenzkampf in der Mannschaft? Jetzt kann man natürlich auch schon mal einige Rückschlüsse draus ziehen. Sie haben zum Beispiel Kevin Kraus wieder in die Mannschaft zurückbeordert. Philipp Clement hatte wieder eine Chance, hat sich jetzt blöderweise wieder verletzt. Es kamen auch ganz, ganz viele Fragen nach einzelnen Spielern. Viele haben gefragt, was ist mit Simakala, was ist mit Touré, was ist mit Zoll? Haben die alle eine realistische Chance oder sind die im Moment nicht nah genug an der Mannschaft?
Nein, jeder Spieler hat eine realistische Chance. Und das Problem für uns Trainer ist natürlich, wir können nur 10 Feldspieler aufstellen. Ja, und da schaut man dem Training zu, schaut auf den Gegner, schaut, was hat man selber für eine Möglichkeit, wie will man spielen, was braucht man da für Spielertypen. Und es ist ja so, dass wir gerade auf den Außenpositionen im Offensivbereich viele gleiche Spielertypen haben. Ja, und da versuche ich mir das Bild im Training zu machen, wer für die kommende Aufgabe vielleicht am besten geeignet ist. Voraussetzung ist immer die Trainingsleistung. Über die Trainingsleistung kann ich mich über keinen Spieler beschweren. Wenn das der Fall wäre, wäre das auch zum jetzigen Zeitpunkt ganz, ganz schlimm. Und der Spieler würde dann auch Probleme mit mir bekommen, denn dann würde die Einstellung nicht stimmen. Und das ist das Letzte, was jetzt nicht stimmen darf. Ja, und da sage ich mal, auch wenn das von draußen oder wenn das draußen schwer zu glauben ist, aber die Jungs sind mit einer guten Einstellung ins Spiel gegangen. Das hast du auch gemerkt vor dem Spiel, wie sie sich angefeuert haben. Nur es ist in der Kabine geblieben. Es ist nicht auf dem Platz umgesetzt worden. Vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit. Und das darf einfach nicht sein. Und jeder Spieler hat die Möglichkeit und ich muss dann nach taktischen Gesichtspunkten, manchmal nach meinem Bauchgefühl entscheiden, wie war die Trainingswoche, wen lässt du jetzt auf der Seite spielen, wer hat da vielleicht die etwas offensivere Ausrichtung, wer hat die etwas defensivere Ausrichtung, wer kann beides ganz gut machen. Und das sind so die Kriterien. Und dass dann natürlich Spieler auch unzufrieden sind im Training oder wenn ich diese Entscheidungen treffe, kann ich nachvollziehen. Und das, was ich den Spielern immer wieder gesagt habe, gerade auch am Anfang, es wird Unzufriedenheit geben. Entscheidend ist, wie diese Unzufriedenheit innerhalb unserer Truppe, und da nehme ich das Trainerteam mit rein, ausgelebt werden. Das muss immer respektvoll sein. Ich gehe respektvoll mit jedem Spieler um, ob er spielt oder ob er nicht spielt. Das spielt für mich überhaupt keine Rolle. Ja, ich versuche das zu erklären und die Spieler verstehen das oft nicht. Habe ich früher auch nicht verstanden. Wobei ich habe sehr, sehr häufig gespielt, aber wenn ich nicht gespielt habe, habe ich das auch nicht verstanden. Aber ich habe mich respektvoll dem Trainer gegenüber trotzdem verhalten, auch wenn ich sauer war. Und habe dann im Training Gas gegeben. Und dann hast du irgendwann vielleicht die Möglichkeit, dann auch auf dem Platz zu zeigen, dass diese Entscheidung falsch war. Manchmal bekommst du sie auch nicht. Es ist nun mal so, wenn du 24 Spieler hast und du kannst 18 mitnehmen im Kader, Feldspieler im Kader mitnehmen, dann musst du auch Leute zu Hause lassen. Aber bis zum jetzigen Zeitpunkt sind die Jungs mit allen Entscheidungen sehr, sehr respektvoll umgegangen.
Schauen wir mal nach vorne. 11 Spiele sind es noch in dieser Saison. Jetzt geht's der Reihe nach zu den beiden Teams, die noch hinter euch stehen. Am Samstag in Rostock, dann das Heimspiel gegen Osnabrück. Können Sie mit dem Begriff Sechs-Punkte-Spiel was anfangen? Was ja immer wieder erwähnt wird.
Nee, da konnte ich noch nie mal mit anfangen. Weil es gibt auch in dem Spiel natürlich nur in Anführungsstrichen 3 Punkte. Es sind ganz, ganz wichtige Spiele. Da brauchen wir nicht drum herum reden. Das sind direkte Konkurrenten und da musst du nach Möglichkeit eben auch gegen punkten. Es wäre natürlich optimal, wenn wir 6 Punkte holen. Aber ich bin Trainer, der auch das Gesamte sieht, die gesamten Spiele. Und wir würden uns natürlich alle viel leichter tun, wenn wir in diesen Spielen punkten. Ist überhaupt keine Frage. Weil dann die Voraussetzung für die nächsten 9 Spiele dann natürlich etwas positiver aussieht. Und das weiß die Mannschaft, das weiß ich. Und nochmal, mir geht's natürlich auch ums Ergebnis. Und gerade in den nächsten 2 Spielen kommt es darauf an. Aber es geht mir noch mehr darum, den Leuten zu zeigen, dass die Mannschaft das umsetzen will, was man muss, um so eine Situation erfolgreich letztendlich zu beenden. Und da dürfen die Fans eben nicht die Möglichkeit bekommen, das, was sie zu Recht kritisiert haben am letzten Wochenende, der Mannschaft mangelnden Einsatz vorzuwerfen. Ich weiß, dass das manchmal auch relativ oft nicht leichtfertig, aber gesagt wird und ich da total anderer Meinung bin und mich dann vor die Mannschaft stelle. Das passiert natürlich auch. Aber am vergangenen Wochenende haben sie komplett recht gehabt mit ihrer Kritik und da kann ich mich dann auch nicht mehr bedingungslos vor die Mannschaft stellen.
Jetzt kommendes Auswärtsspiel wird sicherlich kein Zuckerschlecken in Rostock. Mhm. Das ist, glaube ich, da fährt man, glaube ich, nicht so gerne hin. Jetzt haben Sie ja da auch eine gewisse Vorerfahrung. Dazu gab es auch eine Frage von RBN bei X. Zusammen mit Ihrem Bruder haben Sie Hansa Rostock in der Saison 2001-2002 vor dem Abstieg gerettet. Mit Blick aufs nächste Spiel, was muss man bei Auswärtsspielen in Rostock beachten? Wie ist die Atmosphäre dort und wie haben Sie den Verein in Erinnerung?
Ja, die Atmosphäre ist ähnlich wie hier auf dem Betzenberg, nur sind dort natürlich 20.000 Zuschauer weniger, weil das Stadion relativ klein oder kleiner ist als hier der Betzenberg. Aber man kann sich auf eine gewisse Aggressivität einstellen auf dem Platz und auch von draußen. Die werden ihre Mannschaft bedingungslos unterstützen. Dort in Rostock, sie stehen auch zu 100% hinter ihrer Mannschaft. Es ist ein kleines, enges Stadion, da wird eine hitzige Atmosphäre sein. Und das müssen die Spieler wissen. Ich meine, der ein oder andere hat ja auch in Rostock schon mal gespielt. Aber jetzt ist das natürlich nochmal eine brisantere Situation, 17. gegen 16. Und da müssen wir all das, was wir eben gesagt haben, was wir gegen Karlsruhe haben vermissen lassen, auf den Platz bringen, müssen das, was wir im Auswärtsspiel in Nürnberg gut gemacht haben, über 90 Minuten versuchen umzusetzen. Das ist das A und O. Und wenn wir diese Körperlichkeit, diese Zweikampfstärke, diese Laufstärke, diese Emotionalität und all was noch sonst dazugehört, schnelles Umschalten und, da nicht auf den Platz bringen, dann wird es auch in Rostock ganz, ganz schwer.
Können Sie sich noch an Ihr erstes Spiel als Rostock-Trainer erinnern?
Ich muss ganz kurz überlegen. Mein erstes Spiel mit Rostock war, glaube ich, ein Heimspiel. Das haben wir gewonnen, weil die ersten 3 Spiele haben wir gewonnen. Und
jetzt sag's schon.
Boah, nee, Gegner weiß ich nicht mehr.
Es war am 24.09.2000 gegen den FCK. 1-0 gewonnen.
1-0. Jetzt muss ich sagen, jetzt weiß ich. Ja, stimmt.
Dann
haben wir in Bayern gewonnen danach und dann nochmal zu Hause. Und jetzt weiß ich wieder.
Dann können Sie das ja jetzt umdrehen.
Ja, das will ich natürlich auch umdrehen. Und nach Möglichkeit wollen wir das auch umdrehen. Keine Frage.
Wir wollen natürlich auch noch so ein bisschen über Ihre Person reden. Jede Menge Erfahrung, das haben wir schon angedeutet. Dazu kamen ja auch 3 Jahre beim 1. FC Kaiserslautern. Erfolgreiche Jahre, denn der FCK war damals wie so oft international unterwegs. Und unvergessen ist natürlich eine Partie, Real Madrid 5-0. Und da sind Sie sogar als Doppeltorschütze aufgetreten. Was war das damals für ein Abend hier auf dem Betzenberg?
Ja, erstmal war der Abend für mich nach dem Hinspiel in weite Ferne gerückt, weil ich mich im Hinspiel im Bernabeu-Stadion, wo wir 3-1 verloren haben, relativ schwer verletzt habe. Ich bin nach 3 oder 4 Minuten schon ausgewechselt worden, weil ich böse gefault worden bin von Gallego damals und ins Krankenhaus zum Röntgen und was gebracht. Ich hatte einen sehr, sehr dicken Knöchel, der geschwollen war, dass ich gar nicht mehr in den Schuh passte und das Rückspiel hatte ich schon völlig abgeschrieben, aber die damalige ärztliche Abteilung, Physioabteilung mit den Ärzten haben mir immer wieder Hoffnung gegeben. Und ich bin wirklich 7-8 Stunden am Tag behandelt worden. Und die beiden Bundesliga zwischendurch, die Spiele habe ich da nicht gespielt. Da hat Bruno Hübner gespielt für mich. Und dann montags vor dem Mittwochspiel fragte Kalli mich, ob ich denn mir zutrauen würde zu spielen. Und ich habe gesagt, im Moment weiß ich nicht, ich werde alles versuchen und ich werde mich auch, das hat man damals ab und zu gemacht, und konnte normal nichts kaputt gehen. Ich habe mich dann noch spritzen lassen und habe dann am Morgen erstmal gesagt, ja, ich kann spielen, ich will spielen, wenn ich auch vom Kopf her gedacht habe, das ist aber sehr eigensinnig, weil ich nicht das Gefühl hatte, vielleicht über 90 Minuten durchzuhalten. Aber als wir dann aufgelaufen sind und ins Stadion kamen, damals kam man noch aus den Katakomben, Kellertreppe hoch, so habe ich das mal ausgedrückt, und die Zuschauer gesehen haben, dann Real Madrid, da hast du nicht mehr an deine Verletzung gedacht. Und dann kam der glückliche Umstand dazu, dass ich in den ersten 10, 11, 12 Minuten die beiden Tore gemacht habe. Und dann war das wie ein Traum. Das war wie ein Traum, dieses Spiel. Keiner dachte, oder ich habe überhaupt nicht mehr an meine Schmerzen gedacht. Und wir haben dann Real Madrid, das damals genau den klangvollen Namen hatte wie heute, die namhafte beste Mannschaft der Welt.
Stielicke hat damals da gespielt, ne?
Bitte?
Ja, Uli Stielicke
hat da gespielt, ja, und Camacho, Gallego, Del Bosque, Cunningham, das waren alles die Spieler, die da gespielt haben. Und es war eigentlich unvorstellbar, dass wir nach dem 3-1 so ein Spiel abgeliefert haben. Und dann kam natürlich dazu, dass die Madrilenen völlig die Nerven verloren haben. Es gab 3 rote Karten für die Spieler von Real Madrid. Und das hat uns natürlich all das noch ein bisschen hinten raus einfacher gemacht. Und ja, dieses 5-0 wird unvergesslich bleiben. Und wenn man darüber spricht, hat man die Bilder hautnah vor dem Kopf, als wenn das vor einer halben Stunde gewesen wäre. Und das war ein Traum.
Ich merke das daran, dass Sie alle Namen noch so präsent haben. Erreicht man mit so alten Storys die Spieler von heute? Oder geht denen das, sagen die, auch da erzählt er wieder was von früher?
Ja, da muss man vorsichtig sein. Man muss vorsichtig sein, man darf das nicht zu oft machen. Aber ab und zu kann man das ein oder andere als Beispiel schon nochmal heranführen, um zu zeigen, was einfach möglich ist im Fußball. Ich habe ein ähnliches Erlebnis mit Uerdingen gehabt, wo wir 7-3 gegen Dresden gewonnen haben, wo wir in der Halbzeit 5-1 mit dem Hinspiel zurücklagen. Und im Fußball ist vieles, vieles, vieles möglich. Es müssen glückliche Umstände dazukommen, überhaupt keine Frage. Aber man darf nicht aufgeben, man darf sich nicht hängen lassen. Das, was wir am Samstag gemacht haben, ein Stück weit aufgegeben und ein Stück weit hängen lassen, das darf man nicht. Es ist alles möglich mit der notwendigen Kontrolle und Einstellung auf dem Platz. Dann ist alles und vieles möglich. Ich kann mich an ein Spiel von Kaiserslautern, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, hier gegen Heidenheim, da haben wir in der 90. Minute 2-0 zurückgelegen, die verschießen Elfmeter zum 3-0 und das Spiel geht 2-2 aus. Ja, das gibt es auch. Ja, und da muss man sich auch immer wieder dran erinnern, dass man eben auch in den letzten Minuten noch einen knappen Rückstand aufholen kann. Aber wenn man 4-0 zurückliegt, ja, das kann man nicht aufholen. Und deswegen darf man so die Tore nicht so schnell hintereinander kriegen, dann wird die Chance eben sehr gering. Und das kann man durch das eine oder andere aus der Vergangenheit, wie gesagt, man darf es nicht so oft machen, ich mache das auch nicht sehr oft, aber ab und zu erinnere ich auch an Situationen, an Spiele, die ich natürlich selber erlebt habe als Spieler, wie auch als Trainer.
Zumal ja auch die Spieler, die jetzt da sind, oder zumindest einige, Kevin Kraus, Jean Zimmer, die haben ja auch schon solche Situationen auf dem Betzenberg erlebt, in ihrer Zeit hier, dass sowas möglich ist. Deswegen frage ich mich öfter, warum kann man das nicht konservieren? Aber es ist wahrscheinlich schwierig.
Es klingt manchmal von draußen her und auch die Leute einfacher, als es in der Tat ist. Wenn es dann nicht so läuft, dann kommen ja auch immer die gleichen Dinge, die ja auch teilweise richtig, habe ich ja eben gesagt, und teilweise nicht richtig sind. Dann stelle ich das aber auch klar und lege mich dann möglicherweise auch mit den Leuten an. Aber am Samstag habe ich überhaupt kein Argument gehabt. Und dann mache ich das auch nicht. Sie haben eben gesagt, Ehrlichkeit, das ist auch als Trainer ist das ganz, ganz wichtig. Es ist ganz, ganz wichtig, ja auch der Mannschaft gegenüber ehrlich zu sein und auch, ich sage jetzt mal, euch Journalisten gegenüber. Da gibt es auch kein Versteckspiel oder sonst irgendwas oder irgendwelche taktischen Dinge, die man auf dem Spielfeld machen muss. Als Trainer in der Journalienrunde vielleicht manchmal auch, aber ich habe mittlerweile auch gemerkt, dass eine gewisse Offenheit eben auch viel besser ankommt. Darum geht's auch, ankommt und dass man glaubhaft wirkt. Und das ist das, ohne darauf zu achten, was könnte dadurch für dich möglicherweise passieren. In beruflicher Art, privat sowieso nicht, aber in deinem beruflichen Tun. Und da denke ich nicht im Kalkül drüber nach, sondern ich sage das dann so, wie mir das in dem Moment einfällt und dann spreche ich das aus und dann denke ich, ja, immer nicht. Manchmal denke ich auch über die Konsequenzen nach, klar, manchmal schon. Also man soll nie und immer darf man nicht verwenden, weil das niemals umsetzbar ist und darum ist es so.
Was ist denn für Sie, jetzt haben wir auch so ein bisschen über die Vergangenheit gesprochen, was ist so für Sie der größte Unterschied zwischen der Fußballwelt damals, diese Zeit, als Sie selber hier als Spieler waren und heute? Wie sehr hat sich dieser Fußballzirkus verändert und vielleicht auch die Trainingsmethoden?
Ja, Sie haben ja das richtige Wort schon gesagt, Zirkus. Ja, das ist zum größten Teil Zirkus geworden. Ja, und das meine ich noch nicht mal negativ. Ich meine das in der unfassbar großen Breite, die der Fußball mittlerweile einnimmt. Und ich glaube, dass ich das wirklich auch ein Stück weit beurteilen kann, weil ich all diese Schritte mitgemacht habe. Ich bin seit 50, 51 Jahre eigentlich im Fußball beruflich tätig. Das ist ein Glücksfall, da kann ich mich gar nicht oft genug für bedanken, dass ich dafür muss man A, gesund bleiben, das ist die größte Voraussetzung, um so lange dabei zu sein. Und B, muss man Lust, Spaß und Freude an dem haben, was man über so einen langen Zeitraum im Fußball macht. Jetzt muss ich ja von früher sprechen, weil wir das angesprochen haben. Da hat man freier leben können. Man hat auch neben dem Fußball das eine oder andere machen können, was überhaupt nicht aufgefallen ist. Man war außer in der eigenen Stadt, in der eigenen kleineren Region überhaupt nicht bekannt. Wenn Sie als Krefelder Spieler nach Dortmund gekommen sind, da hat sich keiner erkannt. Da wusste gar nicht, dass du Bundesligaspieler bist. Geschweige denn nach Kaiserslautern, Hamburg, München oder was weiß ich. Das ist ja heute anders. Und das fing dann Ende der 80er, Anfang der 90er fing es dann an, medial immer größer zu werden. Das fing an mit RAN, mit Reinhold Beckmann. Ja, da wurde Fußball anders schon übertragen, da wurde schon teilweise die Sportschau ein bisschen ins zweite Glied gestellt. Und das ging dann immer weiter über Premiere die ganzen Fernsehsender, die dann dazugekommen sind. Und so wurde die Öffentlichkeit viel mehr mitgenommen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, lasse ich mal dahingestellt sein. dass man kaum noch einen Schritt machen konnte, ohne dass man beobachtet wurde. Hat natürlich auch mit dem Smartphone und so weiter zu tun. Es ist überall fotografiert worden. Die Berichterstattungen sind aus meiner Sicht oberflächlicher geworden. Es wird nicht mehr so recherchiert, wie es früher gemacht worden ist. Wenn früher ein Journalist einen Bericht gemacht hat, hat er sich dreimal abgesichert, ob das stimmt. Ja, da ist recherchiert worden, da ist telefoniert worden und dann hat man sich entschieden, man schreibt das oder schreibt das nicht. Heute wird teilweise nicht alle Journalisten, mit Sicherheit, ich will da nicht alle über einen Kamm scheren, aber es wird oberflächlicher berichtet. Ich glaube, dass ich da keinem mit wehtue, wenn ich das sage, und wenn doch, dann ist es halt so. Heute wird aus dem Internet, sozialen Netzwerke werden irgendwelche Dinge aufgenommen und werden dann geschrieben. Die Verantwortung der Journalisten ist nicht mehr so groß, wie sie früher war. Wir als Spieler oder auch, das habe ich noch als Trainer erlebt, konnten mit Journalisten zusammen erzählen. Man konnte was von sich preisgeben und man wusste, das wird nicht geschrieben, das ist nur für den Hinterkopf, für den einen oder anderen Journalisten.
Optimalerweise ist das immer noch so.
Bei einem guten Vertrauensverhältnis. Das will ich auch nicht ausschließen. Da wäre ich noch zugekommen, aber der Einwand ist berechtigt. Ja, der ist absolut berechtigt. Das geht auch heute noch so. Aber nicht mehr in der Form. Mhm. Nicht mehr in der Form. Wobei man auch sagen muss, dass natürlich die Berichterstattung heute ein Tempo aufgenommen haben. Ja, wenn Sie heute was sagen, das ist ja 30 Sekunden später, weiß das die ganze Welt. Und das war früher nicht
ja,
so.
Ja, und jeder will halt der Schnellste sein.
Und jeder will das der Schnellste halt sein. Auch da im gewissen Maße ein Stück weit Verständnis für die Art. Sonst ist man der Letzte und dann verliert man vielleicht auch irgendwann seinen Job, wenn man immer der Dritte, Vierte, Fünfte ist.
Es gibt da einen schönen Spruch, it's nice to have it first, but first have it nice. Ja. Also das heutzutage, stimmt. Das, was Sie auch angesprochen haben, das ist ja auch was, wir versuchen ja als Öffentlich-Rechtliche da nochmal ein bisschen genauer auch hinzuschauen und genauer zu recherchieren. Da gibt's schon auch was, wo wir auch sehen, so, da ja, werden Sachen veröffentlicht und.
Wollte ich gerade sagen, selbst wir ohne sind Quellen, mittlerweile ohne alles. Angehalten, möglichst
ja,
schnell.
Ja, der Druck auf euch ist auch viel, viel größer geworden. Ja. Das weiß ich alles. Aber das sind eben die Veränderungen, nach denen Sie gefragt haben. Und deswegen, auch früher haben wir die Journalisten, wir haben in einem Hotel zusammen gewohnt.
Ja, das kenne ich.
Wenn wir im Trainingslager waren und so weiter.
Kenn ich auch.
Und dann abends sind wir. Es war ein vertrauteres Verhältnis da. Das gibt es auch heute noch zu Journalisten, das ist überhaupt keine Frage. Aber die jungen Leute, die danach kommen, haben dieses Verantwortungsbewusstsein auch nicht, weil sie es auch ein Stück weit schwerer haben, weil das Tempo so rasant geworden ist.
Ja, weil es auch kaum Regeln gibt in diesem sozialen Medium.
Ja, weil Klicks ganz halt zählen. Ne?
Ich möchte noch ganz gerne eine Stimme, und zwar hat Christian Streich 2018 im Dezember, da hat der SC Freiburg in Düsseldorf gespielt, vor diesem Spiel gab es eine dieser legendären Pressekonferenzen von Christian Streich.
Da wollen wir doch, Trainer in Düsseldorf.
Genau,
18.
Genau.
So.
Und da wollen wir mal hören, was Christian Streich vor diesem Spiel gesagt hat.
Der ist halt Fußballtrainer seit und Bundesliga-Profi seit 40 Jahren gefühlt. Wahrscheinlich ist es gar nicht viel weniger. Und ein anderer ist halt seit 40 Jahren Schreiner zum Beispiel. Und das ist ein guter Schreiner und der andere ist ein sehr guter Schreiner, herausragender Schreiner und der andere ist ein herausragender Trainer. Also ich bin überzeugt, dass der Friedhelm auch einen Laptop hat. Ich frage ihn mal. Also VHS-Kassette macht der Friedhelm auch nicht mehr rein und schreibt es dann auf, wie wir es immer gemacht haben. Oder ich auch nicht. Und wir haben ja alle einen Laptop. Friedhelm höre ich nie irgendwie über Systemänderungen reden. Aber die ganze Zeit macht er es.
Typischer Christian Streich. Ja, bleiben wir mal beim Laptop. Haben Sie mittlerweile.
Ja, wir haben ja auch eben nach den neuen modernen Trainingsmethoden irgendwie gefragt. Und das gehört natürlich alles dazu. Und es sind viele gute neue Dinge dazugekommen. Ja, und da bedienen wir uns natürlich auch dran, ja, dass die ganzen Werte, dass die ganzen Dinge, die Spieler auf dem Platz, ob die einen kurzen Sprint machen, langen Sprint machen, Tempoläufe, Kilometer, was sie abgeben, das sind natürlich Hilfestellungen für dich als Trainer, die du auch annimmst, wie du damit umgehst. Das ist jedem Trainer selber. Das muss jeder Trainer selber wissen. Und Das mache ich auch. Ich bewerte das nicht über. Ich bewerte auch die Laufleistung nicht über. Auch wenn man mal 4 oder 5 Kilometer weniger läuft, das kann mal passieren. Das ist nicht immer entscheidend für den Spielausgang. Aber wenn das sich permanent häuft, dann muss man sich schon Gedanken machen, dass man anders mit der Mannschaft auf dem Trainingsplatz im Laufe der Woche umgeht, dass man da läuferisch vielleicht ein Stück weit mehr macht, um die Körperlichkeit und die läuferische Stärke auch im Laufe der Trainingswoche schon einzufordern, wenn sie am Spieltag nicht stimmt. Das ist ganz, ganz wichtig.
Sie haben aber im Rheinpfalz-Interview auch gesagt, ich zitiere, ich verlasse mich sehr auf mein Auge. Dann kommt noch das Bauchgefühl dazu. Ich glaube, das ist auch ein entscheidender Grund.
Ja,
die Excel-Tabellentrainer, so habe ich sie mal bezeichnet, oder die Laptop-Trainer, die nehmen so langsam Überhand, die praktisch nur noch auf irgendwelche Werte schauen. Der Spieler ist gut, weil der hat den besseren Wert.
Gebe ich Ihnen zu 100% recht. Also das ist nicht meine Herangehensweise. Und da hat man gegenüber den jüngeren Trainern ja auch vielleicht diese Erfahrungswerte, ne? Dass das Auge und so weiter auch ganz wichtig ist. Wie bewegt sich ein Spieler? Wo bewegt sich der Spieler? Wo ist er gesprintet? Wo hat er den Sprint aus Vernunftgründen gar nicht angezogen, weil es überhaupt keinen Sinn macht, da irgendwelche Kräfte zu vergeuden und so weiter. Nochmals, es hat alles seine Berechtigung. Nur wie man damit umgeht, das muss jedem Trainer im Grunde selber, den Trainer muss selber entscheiden, was er dadurch umsetzt, einsetzt und was er davon letztendlich auch mit der Mannschaft bespricht.
Wir wollen gegen Ende auch nochmal zu unserer Rubrik kommen und die heißt
Das Betze-Freundebuch.
Genau, unser Betze-Freundebuch. Alle unsere Gäste dürfen sich digital in unser Freundebuch eintragen. Das sind 5 kurze Fragen und ich würde einfach um eine kurze Antwort dazu bitten. Mein Lieblingsessen.
Ah, mein Lieblingsessen. Mein Lieblingsessen. Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat und Gurkensalat.
Klingt solide. Wie sieht es mit Pfälzer Hausmannskost aus?
Ja, ich bin ja noch nicht so lange wieder hier, aber auch da mag ich natürlich auch das ein oder andere mir von der Karte ablesen und dann in Zukunft auch mal kulinarisch gönnen.
Und auch mal eine Rieslingschorle statt ein Bier, oder?
Ja, doch. Na, also Bier trinke ich weniger beim Essen. Wenn wir essen gehen, meine Frau und ich, oder auch mit Freunden, trinke ich schon im Sommer. Trinke ich Weißwein und im Winter, wenn es früh dunkel ist, trinke ich Rotwein.
Meine Lieblingsmusik?
Deutscher Schlager.
Also nicht die in der Kabine?
Nein. Da bin ich überhaupt kein Freund von. Aber gestehe das den Spielern natürlich zu. Die sind jünger, die sind viel jünger, die haben anderen Musikgeschmack, die haben ja auch sonst einen anderen Kleidungsgeschmack, sage ich jetzt mal. Da bin ich auch nicht immer mit einverstanden, darf ich da, die können tragen, was sie wollen, aber ich muss das ja nicht gut tun. Ja, das finde ich auch manchmal nicht gut. Manche sind sehr gut angezogen, sehr sportlich angezogen. Und bei manchen meine ich, mein Gott, die gehen zum Karneval oder was.
Oder
ja? Aber ist nun mal so heute.
Da müssen Sie kurz noch einhaken. Frisuren sind Ihnen dann auch egal,
was ja, die sind mir auch egal. Also wir haben, wenn Sie Bilder von mir sehen, wie ich ja. hier, weil da war ja, die sind ja furchtbar, diese Bilder.
Mit Bart.
Ja, ja, und die langen Haare, das ist ja grausam. Ja, also das ist der Zeit geschuldet, die sind heute anders und ob die tätowiert sind von vorne bis hinten oder was, das ist mir auch völlig egal.
Entscheidend ist auf dem Platz, ne? Wie entscheidend, so
schön heißt. Wer hat das immer gesagt? Der Otto Rehr.
Otto, ne?
Ja, genau, Otto.
Ganz kurz noch zum Thema Schlager. Gibt es da einen Lieblingsinterpreten?
Ja, ich höre natürlich sehr gerne Roland Kaiser. Ja, das sind so die Stimmungslieder, Helene Fischer. Das ist nun mal vielleicht auch meinem Alter geschuldet. Na, und was ich natürlich auch überhaupt nicht vergessen darf, ist natürlich die Kölner Karnevalsmusik. Ja, die liebe ich natürlich auch wirklich. Und da ist egal, ob das Brings ist, Höhner, Blackfoes und wie sie alle heißen.
Sehr schön. Ich kann mir vorstellen, Sie haben schon einige Personen in Ihrem Leben kennengelernt, aber trotzdem die Frage, diese Person würde ich gerne mal kennenlernen.
Diese Person würde ich mal gerne kennenlernen. Das kann ich so einfach. Wenn man diese Frage gestellt bekommt.
Top-Antwort bisher übrigens Barack Obama hier bei uns.
Stimmt.
Ja, das ist mit Sicherheit nicht schlecht. Ja, den amerikanischen Präsidenten würde ich mal gerne kennenlernen. Nee, das ist jetzt zu einfach. Nee, jetzt auf Obama... zu antworten. Wen ich mal gerne kennenlernen würde, ist der deutsche Bundespräsident.
Ja? Frank-Walter Steinmeier.
Herr Steinmeier, den würde ich mal gerne kennenlernen, weil ich auch so das eine oder andere über ihn gelesen habe und ich ihn als Politiker immer wirklich sehr sympathisch fand, auch mit seinen Äußerungen, jetzt auch als Bundespräsident immer ruhig, sachlich aufgetreten. Ich finde, dass er dieses Amt wirklich überragend ausführt. Und mal ein Gespräch mit ihm, das wäre, glaube ich, sehr interessant.
Vielleicht überreicht er ja den Pokal im Berliner Olympiastadion. Ja. Haben wir noch gar nicht drüber geredet, aber...
Nee, das ist auch ganz weit weg von mir.
Da machen wir dann nochmal eine Extra-Folge. Diese Superkraft hätte ich gerne.
Menschen heilen zu können.
Also gesundheitlich.
Gesundheitlich, gesund zu machen, Krankheiten wegzuwischen oder wie immer auch immer, einfach Menschen gesund machen.
Wäre als Fußballtrainer natürlich auch sehr praktisch, wenn man quasi nie Verletzte hätte.
Könnte Philipp Clement
wieder. Ja, das ist richtig, wobei ich da wirklich nicht an solche Verletzungen denke, sondern an schwere Krankheiten, um Menschen einfach Leid zu nehmen.
Das ist eine sehr gute Antwort. Und die letzte Frage in dieser Reihe: Wenn ich kein Fußballer geworden wäre, wäre ich jetzt?
Großhandelskaufmann. Also im Moment, da wäre ich jetzt Rentner. Aber ich wäre Großhandelskaufmann geworden, weil ich diesen Beruf erlernt habe, 3 Jahre in die Lehre gegangen bin, 1 Jahr dann eben auch als kaufmännischer Angestellter gearbeitet habe. Und ob das dann wirklich dann auch die ganze Zeit oder ob ich mich beruflich dann nochmal irgendwie anders verändert, das weiß ich nicht. Aber könnte durchaus sein, dass ich diesen Beruf später gemacht hätte, mich vielleicht selbstständig gemacht hätte und so weiter. Aber im kaufmännischen Wesen wäre ich wahrscheinlich beruflich unterwegs.
Stichwort Rentner, 19. Mai, Sie haben es schon mehrfach erwähnt, Heimspiel gegen Braunschweig und dann... Es sei denn, es kommt noch eine Relegation, aber...
Und, danach, das, was ich jetzt nicht ausspreche, Berlin, ja, könnte ja auch noch sein.
Könnte ja auch noch sein. Ich dachte, da wollten wir nicht
gar nicht drüber sprechen. Nein, und dann ist aber gut.
Dann geht es tatsächlich dann Rentner.
Dann Rentner mit vielen sportlichen, gesellschaftlichen und familiären...
Ich wollte gerade sagen, was machen Sie, wenn Sie mal nicht... aktiv an Fußball denken oder mit dem Fußball beschäftigt sind?
Ja, dann hat man wirklich alle Freiheiten der Welt, wenn man gesund ist, gesund bleibt und dann macht man viel Sport im Laufe der Woche. Ich gehe 2x die Woche ins Fitnessstudio, habe dann dort 10 verschiedene Geräte, die auf mich eingestellt sind, ein Chip und dann vom Gewicht und welche Übungen, welche Wiederholungen man macht. Ich gehe 2x die Woche laufen. Ja, aber alles, und das muss ich immer wieder betonen, nicht, dass die Leute jetzt sagen, boah, was macht der alles? Alles altersgerecht. Also nicht mehr wie vor 20 Jahren. Und ich spiele zwischendurch, im Sommer, im Winter mache ich das nicht. Spiele ich Tennis, habe jetzt mal mit Paddle angefangen, ist auch eine ganz, ganz interessante Sportart. Ja, das habe ich jetzt in meinem letzten Urlaub Ende Januar gemacht oder auf Fuerteventura. Also ich bin da schon mit Freunden viel unterwegs, abends essen, am Wochenende mal in dem einen oder anderen Bundesliga- oder Zweitligastadion, Familie, Kinder, Enkelkinder. Also das ist schon ein ausgefülltes, schönes Leben, was ich jetzt unterbrochen habe. Aber das, was ich jetzt mache, ist auch schön. Ja, das ist anders, es ist anstrengender. Aber es macht mir nach wie vor wahnsinnig viel Spaß, eben auch mit diesen Dingen umzugehen, wo der Wind von vorne kommt, wo wir stark kritisiert worden sind, wo wir zu Recht stark kritisiert worden sind, aus dieser misslichen Lage herauszukommen. Das ist Ansporn, ganz, ganz großer Ansporn für mich mit dem Trainerteam und mit der Mannschaft, das so umzusetzen, dass am Ende alle zufrieden sind.
Ich merke schon, Ihnen wird auch nach Mai nicht langweilig.
Nein, langweilig wird mir nicht.
Okay. Dann bedanken wir uns ganz herzlich für Ihren Besuch hier im Studio und ich weise nochmal hin auf Dein FCK, unser YouTube-Format, das Ganze im Video nach den Spielen des 1. FC Kaiserslautern. Und Sebastian, du hast auch noch einen Dank auszurichten an unsere
Fragesteller. Ja, natürlich wie immer nochmal ein großer Dank an alle Fans, die über sämtliche Kanäle wie immer viele, viele Fragen eingeschickt haben. Vielen, vielen Dank dafür. Auch nochmal der Hinweis auf unseren Newsletter. Wer noch nicht dabei ist, gerne einfach eine Mail schreiben an sebastian.zobel@swr.de, dann nehmen wir euch da gerne mit auf.
Mein Name ist Stefan Kerstolt und wir bedanken uns noch einmal bei Friedhelm Funkel. Herzlichen Dank für den Besuch.
Gerne, Dankeschön.
Und das war
nur der FCK, der SWR Sport Podcast. Tor!